Ja, hallo, Erik, du bist wieder da.
So ist es. Es gibt noch einige Themen, über die wir sprechen können, glaube ich.
Genau, wir haben jetzt die Fragen tatsächlich bekommen und wollen euch da so ein bisschen Rede und Antwort stehen. Eine der Fragen war, wie kann man sich als Unternehmen schützen in der Branche, wie wir sie sind gerade? Wir in der IT haben natürlich, wie kann man sagen, etwas andere Kunden, etwas hochwertige Kunden. Wie schützen wir uns, dass unsere Kunden uns nicht abgenommen werden von Mitarbeitern, die sich selbstständig machen oder aber auch natürlich anderen Unternehmen, ja, die, ja, sagen wir mal so, versuchen, Mitarbeiter zu übernehmen, um quasi eine ganze Abteilung zu schlucken, wie es so schön heißt.
Also da sind wir mit einem Thema des Wettbewerbsverbots. Das ist eine Klausel in einem Arbeitsvertrag, die in der Regel jedes Unternehmen in die Arbeitsverträge mit integriert hat. Allerdings stellt sich oft die Frage, ob diese Wettbewerbsklausel tatsächlich so auch gültig ist, ob sie rechtswirksam ist. Und dafür gibt es einige Voraussetzungen. Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Es gibt zunächst mal zwei unterschiedliche Arten von Wettbewerbsverbot. Einmal das vertragliche und einmal das nachvertragliche Wettbewerbsverbot. Das heißt, während ein Arbeitnehmer für dein Unternehmen beispielsweise tätig ist, muss er sich daran halten, dass er dir keinen Wettbewerb machen darf. So. Was heißt das im Speziellen? Er darf also jetzt nicht den Kunden direkt angehen und sagen, ich erbringe dir die Dienstleistung nebenbei oder schwarz oder ich mache mein eigenes Unternehmen auf, während er für dich arbeitet.
Quasi wie man es von der, sagen wir mal, Baubranche kennt, der Elektriker von
Genau,
nebenan.
der Rasenmähermann, der dann abends noch irgendwo schwarz die Rasen mäht oder was auch immer, der Gärtner. Das kommt nicht selten vor. Aber dafür gibt es ganz spezielle rechtliche Vorschriften und das ist auch arbeitsvertraglich ein absolutes No-Go. Und das würde im Extremfall sogar zu einer außerordentlichen Kündigung führen können.
Weil ich mich quasi in dem Moment gegen meinen Arbeitgeber verhalte,
So
ne?
ist
Ich mache ja
es. So ist
Konkurrenz.
es. Genau. So, das ist das eine. Es kann also bis zu einer außerordentlichen Kündigung führen. Das kann auf der anderen Seite aber auch zu Schadenersatzforderungen führen. Denn dir als Unternehmer entsteht ja natürlich ein Schaden, weil dein Auftraggeber dich ja dann gar nicht mehr beauftragt und nicht mehr braucht, sondern deinen ehemaligen Mitarbeiter, sage ich mal, beschäftigt
Der
oder dein oder noch
quasi.
Mitarbeiter in dem Zusammenhang. Genau. So, das sind also diese beiden Aspekte. Das ist einmal die Möglichkeit, die du als Arbeitgeber hast, das Arbeitsverhältnis sofort zu beenden. Auf der anderen Seite kannst du gegebenenfalls Schadenersatzforderungen geltend machen. Das ist nicht immer leicht.
Das stelle ich mir auch gerade nicht einfach vor.
Genau, weil man natürlich auf der einen Seite beweisen und belegen muss, welcher Schaden tatsächlich entstanden ist. Ist er tatsächlich dadurch entstanden, dass der Arbeitnehmer dort bei deinem Kunden tätig wird? Das ist also alles eine Beweisfrage. Recht und Gerechtigkeit können da mitunter auseinanderfallen. Das muss man der Fairnesskeit halber sagen. Aber das ist die Situation und das ist im laufenden Vertrag zunächst mal die Situation, die gegeben ist. Es gibt also ein vertragliches Wettbewerbsverbot.
Also hat man auch da schon wieder fast ein Thema. Man braucht einen Privatdetektiv, der das dann mit aufdeckt, gehe ich mal von aus, fast.
Mitunter muss man da wirklich sehr gut recherchieren und möglichst viel dokumentieren, dass man im Nachhinein dann beweisen kann, welcher Schaden ist entstanden und ist er tatsächlich auf das Verhalten des Mitarbeiters zurückzuführen.
Wenn der Mitarbeiter dann tatsächlich auf eigene Rechnung handelt, wie es so schön heißt,
Genau. Genau. Also wir reden immer noch über den Bereich während des Arbeitsverhältnisses. Das heißt, das Arbeitsverhältnis ist ungekündigt und er ist nach wie vor bei dir beschäftigt. Das ist also das Wettbewerbsverbot während des Arbeitsverhältnisses.
Und
Es
dann
gibt aber
gibt's.
auch ein Wettbewerbsverbot nach dem Arbeitsverhältnis. Das heißt, wenn das Arbeitsverhältnis beispielsweise gekündigt wurde oder durch einen Aufhebungsvertrag beendet wurde.
Oder aber der Mitarbeiter, also nicht wir haben gekündigt, sondern der Mitarbeiter kündigt und
Absolut.
übernimmt dann auf eigene Rechnung den Kunden.
Genau, beispielsweise. Dann gibt es auch ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot. Das ist aber an sehr enge Voraussetzungen geknüpft. Und auch hier ist es wieder wichtig, im Vorfeld den Arbeitsvertrag so zu gestalten, dass man diese Eventualität eben abbildet und dass man alle diese Punkte erfüllt, damit man auch ein rechtswirksames Wettbewerbsverbot vereinbart hat. Was gehört dazu? Zunächst mal, es muss arbeitsvertraglich geregelt sein. Das heißt, es muss im Arbeitsvertrag feststehen.
Wer schreibt, der bleibt.
Absolut, so das heißt, ist ein ganz wichtiger Punkt.
Klar.
Dann muss natürlich auch der Umfang geregelt werden.
Mhm.
Was ich nicht machen kann, ist, ich kann beispielsweise einem Mitarbeiter verbieten, jemals für ein anderes Konkurrenzunternehmen zu arbeiten. Warum ist das so? Der Gesetzgeber hat vorgesehen, schon in Artikel 12 des Grundgesetzes, dass es ein Recht auf freie Arbeitswahl gibt.
Mhm.
Und das ist natürlich extrem geschützt. So, und um da Zugriff zu bekommen oder gewisse Regelungen zu treffen, muss der Arbeitgeber schon sehr genau arbeiten.
Mhm.
Also, um mal ein extremes Beispiel zu nennen, wenn du einen Mitarbeiter hast in der IT-Branche, kannst du dem nicht verbieten, dass er nach seiner Kündigung sein Geld als Dachdecker verdient. Das würde zu weit führen. Also muss es ein Stück weit branchenbezogen, sage ich mal, sein. Das Wettbewerbsverbot, das ist das eine. Das andere ist, es muss auch eine gewisse zeitliche Begrenzung da sein. Das heißt, ich kann einem Mitarbeiter nicht verbieten, für immer und ewig nicht für die Konkurrenz zu arbeiten. Das geht nicht. So, da gibt es gewisse Rechtsprechung, da sind wir wieder bei der Rechtsprechung, die das Ganze in der Regel auf ein Maximum von 2 Jahren beschränkt.
Mhm.
Das hat noch einen Pferdefuß, dazu komme ich gleich. Aber das sind so grundsätzlich die Möglichkeiten. In der Regel und in der Praxis liegt tatsächlich dieses Wettbewerbsverbot zwischen 3 Monaten und 2 Jahren, je nach Interessenlage, das ein oder andere.
Wenn man gute Kunden hat, man muss sich ja als Unternehmen wahrscheinlich auch schützen. Also wir müssen uns natürlich auch schützen, ist ja ein wichtiger Punkt.
Genau.
Aber klar, ich gehe davon aus, in anderen Branchen, nennen wir es jetzt mal bei einem Maler, da wird es jetzt, geht's nicht um so horrende Summen wie bei uns jetzt zum Beispiel. Da ist es wahrscheinlich dann einfacher. Wird das dann mehr dann da über die Zeit geregelt? Weil einen Maler zu verbieten zu malen ist klar nicht nachvollziehbar. Das wäre Quatsch.
Genau. Also es geht ein Stück weit um einen, ich nenne es mal einen Gebietsschutz oder um einen Konkurrenzschutz, der beim Maler in der Regel wahrscheinlich nicht so groß sein wird, jetzt beispielsweise bei euch in der IT-Branche. Mhm. Die IT-Branche ist stark umkämpft. Es gibt etliche Mitbewerber, nenne ich es mal, die auf den Markt drängen, auch aus dem Ausland. Und mit denen muss man konkurrieren und das ist nicht immer einfach. Und dementsprechend lässt sich das in solchen Bereichen besser einschränken als in größeren Bereichen, sage ich mal, wo auch der Arbeitsmarkt ein anderer ist.
Mhm.
Ich glaube, das ist wichtig zu unterscheiden. Aber jetzt im Speziellen im IT-Bereich ist es schon wichtig, entsprechende Voraussetzungen zu schaffen und entsprechende Regelungen zu treffen, damit der Arbeitgeber auf der sicheren Seite ist und es eben nicht passiert, dass der Arbeitnehmer abwandert zu einem Kunden oder zu einem Mitbewerber, um dort eben mit seiner Expertise den Markt zu bespielen, nenne ich es mal.
Ich bin ehrlich, wir haben das Thema ja auch schon ein paar Jahre. Das ist immer wieder eins dieser bekannten Themen. Nein, wir haben den Mitarbeiter nicht abgeworben. Der hat sich freiwillig bei uns beworben. Gibt es da eine Möglichkeit, das auszuschließen? Also früher hatten wir in unseren Arbeitsverträgen tatsächlich drinstehen, dass der Mitarbeiter nicht bei dem anderen Unternehmen tätig werden darf. Ansonsten gibt es eine Vertragsstrafe, die der Mitarbeiter zu zahlen hat. Das ist im Arbeitsvertrag geregelt, aber wir haben natürlich auch Verträge mit unseren Kunden. Da ist auch ganz klar geregelt, sollte der Mitarbeiter abgeworben werden, dann entsteht diese Strafe.
Genau.
Und dann gibt es natürlich wieder, gewisse Personenkreise, die dann sagen, der hat sich doch ganz normal bei uns beworben. Was ist da?
Genau.
Wie ist da der Fall dann?
Da sind wir wieder bei dem Thema der Beweisbarkeit. Das ist mit Sicherheit immer ein kniffliges Thema.
Mhm.
Wir haben hier 2 Aspekte. Einmal das Abwerben durch einen Kunden oder einen Mitbewerber auf der einen Seite und das andere eben das Thema, dass der Mitarbeiter zu einem Kunden direkt zieht oder zu einem Mitbewerber. Um nochmal das Letztere vielleicht zuerst aufzugreifen, weil das die Arbeitsrechtsregelung betrifft. Was hier entscheidend ist, neben der Regelung des Umfangs und der Länge, ist auch, dass vertraglich vereinbart werden muss, dass der Arbeitnehmer dafür eine entsprechende Karenzentschädigung bekommt. Was heißt das? Das bedeutet, dass der Arbeitnehmer darauf verzichtet, für einen gewissen Zeitraum bei der Konkurrenz oder bei dem Kunden zu arbeiten, aber im Gegenzug dazu eine gewisse Entschädigung bekommt, die sich dann in der Regel im Rahmen dessen, was er ursprünglich verdient, bewegt. Es gibt Regelungen zwischen einem halben Gehalt und einem vollen Gehalt, orientiert am Gesamtgehalt, im Schnitt Bruttogehalt pro Monat. Wobei man hier auch wieder sagen muss, dass es da dann Anrechnungsmöglichkeiten gibt. Das heißt, wenn der Arbeitnehmer beispielsweise Arbeitslosengeld bezieht oder möglicherweise bereits ein Gehalt bezieht aus einem anderen Unternehmen, wie auch immer, dann muss er sich das auf die Karenzzahlung anrechnen lassen. Das ist ein wichtiger Aspekt, glaube ich, für den Arbeitgeber in dem Zusammenhang. Und dann hat der Arbeitgeber auch einen entsprechenden Auskunftsanspruch. Das heißt, der Arbeitnehmer muss dann seine Lohnbescheinigung vorlegen für den in Frage kommenden Zeitraum, um bestimmen zu können, wie hoch denn die tatsächliche Karenzentschädigung sein muss. Mhm. Vielleicht noch ein Thema, das ich aufgreifen kann, und zwar das ist der steuerliche Aspekt. Diese Karenzentschädigung kann entstehen während des Arbeitsverhältnisses noch, beispielsweise wenn ein Arbeitnehmer freigestellt wurde, kann aber auch, und das ist der Regelfall, erst danach entstehen. So, während des Arbeitsverhältnisses ist diese Karenzentschädigung nach wie vor sozialsteuerpflichtig. Das heißt, die Sozialabgaben müssen da abgezogen werden und erst dann bekommt der Arbeitnehmer die entsprechende Karenzentschädigung. Wenn die Karenzentschädigung erst nach dem Arbeitsverhältnis anfällt, dann erst ist sie steuerfrei, sozialsteuerfrei zumindest. Mhm. Genau. So, und das sind die beiden Aspekte. Wichtig ist, dass diese Karenzentschädigungsregelung vertraglich festgelegt werden muss. Es gibt zahlreiche Arbeitsverträge immer noch, in denen diese Karenzentschädigung nicht oder nicht im richtigen Maße in den Arbeitsverträgen drin ist. Das Problem, was sich dann stellt, ist, dass das gesamte Wettbewerbsverbot dadurch nichtig wird. Und das lässt sich auch nicht reparieren dadurch, dass man eine sogenannte salvatorische Klausel einfügt. Das gibt es sehr häufig in diesen Verträgen, wenn eine Klausel...
Der letzte Satz,
genau,
der berühmte.
Genau, wenn eine Klausel also nicht den gesetzlichen Vorschriften entspricht, dann wird der Vertrag so angepasst, wie es dem Vertragswillen beider Parteien entspricht. Selbst diese Klausel reicht also nicht, um diesen Formmangel dann zu heilen und der Wettbewerbsverbot ist damit dann komplett unwirksam. Mhm.
Ja, deswegen auch für alle anderen Geschäftsführer, die diesem Podcast hier folgen, guckt euch das lieber nochmal an, besprecht das mit euren Arbeitsrechtsunterstützern, Anwälten, Abteilungen. Das ist schon, ja,
also es ist wichtig. Das ist kein unerheblicher Punkt, denn wie gesagt, es kann ein erheblicher Schaden entstehen, wenn beispielsweise ein Kunde keinen Nachfolgeauftrag stellt, schlicht und ergreifend, weil er den Arbeitnehmer abgeworben hat und der dann bei ihm tätig wird. Das ist immer ein extremer Schaden, der durchaus bei Unternehmen entstehen kann und dem vorzubeugen ist schon wichtig und deswegen sind diese Wettbewerbsklauseln, über die man gerne mal hinwegliest, wenn man Vertragsverhandlungen aufnimmt, schon ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil und der sollte wirklich in allen formellen Aspekten passen und sitzen, denn sonst läuft man Gefahr, dass dieses Wettbewerbsverbot eben ins Leere läuft und unwirksam ist.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also wir haben ja, wie gesagt, auch schon diese Themen immer mal wieder gehabt. Auch, ja, es ist natürlich schon der ein oder andere Schaden dadurch entstanden.
Genau.
Und klar, wir haben diese Lücke geschlossen. Und seitdem sind auch diese Probleme zum Glück weg.
Genau. Nennen wir es mal so. Vielleicht kann ich noch zwei Themenkomplexe dazu kurz anreißen. Zum einen gibt es ja auch Wettbewerbsverbote in Geschäftsführerverträgen, die werden ein kleines bisschen anders behandelt. Wenn man ein Wettbewerbsverbot in einen Geschäftsführervertrag schreibt, dann ist dafür nicht das Arbeitsgericht zuständig, sondern das wird auf zivilrechtlicher Ebene entschieden, wobei sich die Zivilgerichte da in der Regel an dem orientieren, was die Arbeitsgerichte entscheiden. Aber das muss man eben wissen, dass das ein Stück weit auseinanderfällt. Man hat ein bisschen ein anderes Verhältnis. Ganz klar, der Geschäftsführer hat natürlich auch eine ganz andere Verantwortung und ein ganz anderes Level Personalverantwortung eben auch innerhalb des Unternehmens. Deswegen ist die Regelung dort ein bisschen eine andere. Da muss man ein bisschen gucken, wie man das entsprechend anpasst. Aber auch das ist regelbar.
Flexibler,
ja. Absolut, absolut. Und das zweite Thema, und ich glaube, das ist gerade im IT-Bereich auch möglicherweise recht interessant, ist, wie ist es um Wettbewerbsklauseln bestellt im Rahmen von Freelancer-Verträgen. Das heißt also, keine direkten Angestellten, sondern ich hole mir einen Freelancer für ein entsprechendes Projekt. Und wie ist es mit dem Wettbewerb da? Denn auch da kann nach dem Abschluss des Projekts ja durchaus der Freelancer weiterziehen. und seine Dienste dem ursprünglichen Kunden mal anbieten. So, auch da gibt es die Möglichkeit, ein Wettbewerbsverbot zu vereinbaren. Das setzt gewisse Voraussetzungen voraus, hauptsächlich, dass der Freelancer in diesem Bereich gearbeitet hat, in der Regel zu 100% für das Unternehmen oder zumindest für einen weitaus größten Bereich, sodass er sozusagen für andere Aufgaben keine weitere Zeit hatte. Und es gibt noch zwei, drei andere Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Aber grundsätzlich ist es möglich, auch für solche Freelancer ein Wettbewerbsverbot aufzusetzen und vertraglich zu vereinbaren und die Freelancer dann für einen gewissen Zeitraum zu binden, dass sie eben nicht für den Kunden oder einen Mitbewerber tätig werden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denn das kommt, glaube ich, in der IT-Branche nicht gerade selten vor.
Ja, die IT-Branche ist ja, wie soll man sagen, recht groß. Wir machen tatsächlich wir bedienen nur einen kleinen Teil, nur so ein bisschen ein Netzwerk, was eigentlich die Grundlage der ganzen IT ist, wenn man so will. Klar, wie ist das denn, wenn man so Themen hat wie, das Arbeitsergebnis, was da präsentiert wurde, also bei einem Softwareentwicklungsunternehmen ist es ja was anderes wiederum. Ja. Aber wir bewegen uns ja jetzt auch mittlerweile in diesem Bereich, der, wie kann man sagen, da wir automatisieren, schreiben wir unsere eigenen Skripte. Das sind kleine Programmschnipsel, die verschiedene Sachen ausführen. Wie ist es denn da, wenn ich da ein Skript schreibe für einen Auftraggeber und ist das Skript dann dem Auftraggeber? Ist das unser Skript oder ist das Skript dem Entwickler, also meinem Mitarbeiter?
Genau, da bewegen wir uns jetzt wieder in einem neuen Rechtsbereich. Mhm. Neben dem Arbeitsrecht hat das auch urheberrechtliche Konsequenzen. Das heißt, das Urheberrecht wird da mit umfasst. Und da ist auch wieder richtig und wichtig, was im Arbeitsvertrag vereinbart wurde. In der Regel, gerade im IT-Bereich, wenn Quellcode geschrieben wird, wenn Software programmiert wird und da eben Codes hinterlegt werden müssen, dann sind die Urheberrechte in der Regel zunächst mal dem Arbeitnehmer, es sei denn, es ist vertraglich vereinbart, dass das, was er während seiner Arbeitszeit an Leistung erbringt, im Sinne von Code schreiben, dass das dann dem Arbeitgeber gehört.
Mhm. Also der es in Auftrag gegeben hat.
Genau. Also da auch sehr, sehr wichtig. Man muss schauen, was steht im Arbeitsvertrag. Wie kann ich es entsprechend formulieren? Wie kann ich es sicher machen, dass das, was mein Arbeitnehmer während seiner Arbeitszeit produziert, auch tatsächlich nur dem Arbeitgeber gehört?
Also zum Schluss kommen wir immer wieder zurück. Der Arbeitsvertrag regelt alles in dem Fall.
Absolut.
Und so umso wichtiger ist es, guckt in eure Arbeitsverträge. Also jetzt als Mitarbeiter, aber auch als Geschäftsführer, guckt in die Verträge, lasst euch beraten, nehmt Hilfe in Anspruch, damit nicht dann später das böse Erwachen kommt.
Das ist also tatsächlich mein Credo, lieber im Vorfeld sich beraten lassen, möglicherweise nochmal über die Arbeitsverträge drüber schauen lassen, sich neue Formulierungen geben lassen und das den gesetzlichen Anforderungen anpassen lassen, bevor dann hinten raus es zu Streitigkeiten kommt und dann muss man gutes Geld schlechtem hinterherwerfen. Das ist dann immer sehr, sehr ärgerlich. Deswegen, was man im Vorfeld regeln kann, darüber muss man sich im Nachhinein nicht streiten.
Prima. Dann bedanke ich mich, Erik.
Sehr gern.
Ich habe noch eine Frage oder noch ein Thema, was wir vielleicht demnächst ansprechen können. Arbeitszeugnisse ist ja auch immer so ein Thema. Also da würde ich dann sagen, das nehmen wir mal in einer neuen Folge auf, oder?
Sehr, sehr gern. Also die Arbeitszeugnisse sind häufig Streitthema, wenn es um die Beendigung von Arbeitsverhältnissen geht. Was muss in einem Arbeitszeugnis drinstehen? Wie muss es formuliert sein? Es gibt da ein Zeugnisnoten-Stufensystem von 1 bis 6, also angelehnt an die Schulnoten. Nicht immer kann der Arbeitgeber das erfüllen, nicht immer will der Arbeitgeber das erfüllen und nicht immer ist der Arbeitnehmer mit dem, was er sich so vorstellt, zufrieden oder hat ein Recht darauf. Das ist ein relativ komplexes Thema, das wir ganz gerne anhand von möglichst vielen Beispielen vielleicht beim nächsten Mal erweitern können.
Das wäre prima. Wenn ihr auch gerne noch Beispiele davon haben möchtet, schreibt uns in die Kommentare. Wir gucken, was wir alles erledigen können für euch. So machen wir es. Danke dir, Erik.
Sehr gerne.
Ciao. Tschüss.